Ja, hallo. Guten Morgen. Freue mich, dass ihr heute Morgen hier seid, auch wenn es eine etwas kleinere Schar ist. Aber das ist klar, zu Pfingsten sind viele immer im Urlaub und die Kids sind ja auch alle weg. Aber es ist schön, dass ihr da seid. Und ich freue mich, dass wir gemeinsam uns jetzt Gedanken über Pfingsten machen können, über das, was an Pfingsten geschehen ist. Ja, Pfingsten, wie Bernd ja schon gesagt hat, eine ganze Reihe Kids sind heute Morgen nicht da. Wir haben es schon gehört, sie sind in Erfurt zum Pfingstjugendtreffen. Die Jugend der Freien Evangelischen Gemeinde trifft sich dort. Und das ist eine Riesenveranstaltung, ich glaube mit so 4000 Jugendlichen. Also ein richtig großes Event. Und ich hoffe, die Kids, ich habe es auch schon gehört per WhatsApp, dass die dort ganz viel Freude haben und ganz viel mitnehmen von dem, was sie dort hören. Und ja, Pfingsten, weiß nicht, was ihr früher gemacht habt, als ihr noch jung wart. Oder ja. Man hat Zeit, es ist ein langes Wochenende. Das ist einfach eine Zeit, wo solche Events stattfinden. Montag ist frei. Es ist meistens ziemlich warm draußen und nicht so regnerisch wie jetzt. Ja, und es ist auch damals ja zu Pfingsten wahnsinnig was los gewesen, ne? Da passt so ein Großevent irgendwie auch wirklich gut dazu. Erfüllt. So habe ich ja, das Predigtthema, den Titel der Predigt heute genannt. Und wir haben eben im Bibeltext, den Bernd Schuler ja schon vorgelesen hat, schon ein bisschen was davon gehört. Da redet Jesus von der nahen Zukunft. Es geht um Abschied, Trauer, aber gleichzeitig auch um große Freude. Denn es kommt noch etwas Größeres. Etwas Größeres, als sich die damals tatsächlich vorgestellt haben. Und auf diesen Text, das ist jetzt nicht die gesamte Predigt geht nicht über den Text, aber auf den komme ich am Schluss der Predigt gegen Ende nochmal zurück. Aber jetzt muss ich erstmal mir was anderes anschauen, denn ich habe heute Morgen nicht so wirklich intensiv gefrühstückt. Wisst ihr, was das hier ist? Kennt ihr das? Ich glaube, so ziemlich jeder, oder? Das Früchte, habe ich gerade Früchte gehört? Ach, Frühstück, ja, Frühstück. Also wenn ich mir das so anschaue, ja, wie gesagt, ich habe noch nicht so wirklich viel gefrühstückt. Raffaello, Raffaello. Also, weiß nicht, mir geht es so, es gibt ja noch andere Ferrero Rocher, ja. Das ist sozusagen der weiße Bruder von Ferrero Rocher. Ja. Ich packe mal eins aus. Also schaut euch das mal an hier. Das ist doch sensationell. Also, ich weiß nicht, also irgendwie, ich muss das essen jetzt. Entschuldigung. Mehr als ich dachte. Da muss ich was dazu trinken. Oh, ich finde das sensationell. Also, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier alleine esse, ist glaube ich nicht so toll, oder? Mag noch jemand? Ich habe ganz viel da hinten, der Johannes. Oh, Entschuldigung, etwas daneben geworfen. Du auch. Getroffen. Ganz da hinten. Ich hoffe, ich schaff's. Ah, fast. Ich habe noch mehr Hände gesehen. Hier war noch. Oh, die Lampe abgeschossen. Habe ich noch Hände gesehen irgendwo? Da sind noch welche. Also ihr müsst unbedingt essen, ja? Also ihr dürft nicht aufheben für später. Könnt ihr zwar, aber besser ist, wenn ihr es jetzt esst, weil ich will da noch was zu sagen. Beziehungsweise ihr müsst mir noch was zu sagen. Also ich habe noch ganz viel. Könnt ihr gerne nachher noch mitnehmen. So, jetzt kann ich langsam widersprechen. Diese Kokosstückchen, die hängen noch zwischen den Zähnen. Ja, wie gesagt, der helle Bruder von Ferrero Rocher. Ich finde es super lecker. Weiß nicht, hat es schon jemand von euch probiert? Findet ihr auch besonders? Sensationell, oder? Ja, was ist denn das Besondere an denen? Also, für mich, Ich finde, die sind deswegen was Besonderes. Also da im Zentrum ist ja diese knackige Mandel, ja. Und dann außenrum ist so eine unglaublich cremige Füllung. Total super. Und dann kommt außenrum ja diese unglaublich knackige, leckere Kokoskruste. Finde ich auch total klasse. Alles drei super, aber so richtig sensationell wird es erst, wenn man da so reinbeißt und das alles sich so miteinander vermischt. Das finde ich einfach perfekt, muss ich sagen. Sensationell kalorienreich allerdings auch. Aber naja. Ja, aber ich finde das eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Bernd hat eben auch schon ein paar Beispiele genannt, aber ich finde es auch ein gutes Beispiel für letztlich die Dreieinigkeit Gottes. Ja? Also alle drei Bestandteile, Vater, Sohn, Heiliger Geist, für sich genommen ganz, ganz wichtig und ganz toll. Aber die richtig perfekte Mischung gibt es erst, wenn alle drei zusammen da sind. Man kann keinen weglassen. Und wir reden ja vielleicht in freievangelischen Gemeinden eher weniger vom Heiligen Geist. Aber das genau ist heute das Thema, der Heilige Geist. Und die Mischung macht's, die Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, perfekt für uns Menschen. So, und jetzt geht es um den Heiligen Geist. Ich habe ja angeblich hier die Kraft, die Macht über das Teil hier. Ich hoffe, es funktioniert. Wenn nicht, dann machst du einfach weiter da hinten. Ja, die Bibel ist ja voller Wunder. Eigentlich besteht die Bibel von Anfang bis zum Ende komplett aus Wundern. Dazwischen ein bisschen Text, ein bisschen Beschreibung, aber ansonsten lauter Wunder. Und laufend passiert irgendwas Unglaubliches. Gott greift ein und wer nicht an Wunder glaubt, der hat irgendwie ein Problem, wenn er die Bibel liest. Also eigentlich kann er fast alles weglassen. Ne? Da bleibt nicht viel übrig. Es wäre schwer zu verdauen. Und heute geht es um das größte Wunder. Das größte Wunder, was in der Bibel beschrieben ist. Und man schaut zu Beginn der Bibel, die Schöpfung, da geht es schon los mit den Wundern. Gott spricht ein Wort und was passiert? Es wird. Die Welt entsteht. Unglaublich. Ein Wort von Gott genügt und es entsteht Neues. Neues Leben, das ganze Universum erstmal, die Erde, Natur, der Mensch selber. Ein riesiges Wunder. Aber nicht das größte Wunder. Dann im Alten Testament kommt auch ein Wunder nach dem anderen. Ein Beispiel, das Volk, die Israeliten fliehen aus Ägypten, gehen ins neue verheißene Land und damit das klappt, die sind vor großen Schwierigkeiten, zieht Gott vor ihnen in einer Feuersäule und erteilt das Meer vor ihnen, dass sie da durchgehen können und fliehen können. Ein unglaublich großes Wunder. Auch noch nicht das größte Wunder. Und dann im Neuen Testament, da geschieht etwas absolut Unglaubliches. Gott wird Mensch. In Jesus, kommt auf diese Erde persönlich zu uns, wird geboren von einer Jungfrau auch noch. Ganz anders als in allen Religionen kommt er zu uns. Nicht wir gehen zu Gott oder versuchen irgendwie zu Gott zu kommen oder womöglich wie Gott zu werden. Nein, er kommt zu uns. Auch ein unglaublich großes Wunder. Auch noch nicht das größte Wunder. Dann wird es noch unglaublicher. Der Gott wird Mensch in Jesus, kommt auf diese Erde persönlich zu uns und lebt hier auf dieser Erde und es geschieht ein Wunder nach dem anderen. Er macht ein Wunder nach dem anderen. Er geht übers Wasser, er macht Wasser zu Wein, macht tausende Menschen satt, heilt Kranke, holt sogar Tote zurück ins Leben. Auch unglaublich, auch noch nicht das größte Wunder. Und dann stirbt dieser Mensch am Kreuz. Dies Jesus selber. Der Mensch gewordene Gott stirbt am Kreuz, gibt sich stellvertretend für uns hin, für uns Menschen hin, wird begraben und nach 3 Tagen findet die Auferstehung statt. Unfassbar. Eine super Sache. Aber, ihr ahnt es schon, immer noch nicht das größte Wunder. Und dann geht er vor den Augen seiner Jünger zurück in die unsichtbare Welt. Das haben wir gerade vor kurzem zur Himmelfahrt gesehen und gefeiert. Fährt auf in den Himmel. Verschwindet vor den Augen der Jünger. Großes Wunder. Doch dann, danach, kommt das größte Wunder. Pfingsten. Da sitzen junge Leute zusammen, kommt auf einmal ein großes Brausen und die Leute werden gefüllt mit dem Heiligen Geist. Und das muss man sich vorstellen, was da gerade passiert ist. Wenn man sich die anderen Wunder anschaut, vielleicht wirkt es gar nicht so riesig, aber was ist da gerade passiert? Gott selber nimmt Wohnung in den Menschen. Gott füllt sie plötzlich aus, wohnt in ihnen. Sie sind erfüllt von Gott selber. Und das ist im Grunde das größte Wunder, dass Gott selber in uns leben will, in uns Menschen. Und das wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen, was Pfingsten bedeutet, was es heißt, dass Gott in uns leben will und in uns Wohnung nehmen möchte. Und das hat mit uns heute was zu tun. Das ist nichts, was damals vor 2000 Jahren halt einmal in diesem Ereignis passiert ist und heute keine Rolle mehr spielt. Das ist heute noch genauso wirksam wie damals. Und ja, das betrifft uns alle direkt. Das ist, wie gesagt, heute noch Realität. Das größte Wunder, was damals passiert ist, das wirkt fort, ist keine einmalige Sache. Und als die Jünger damals mit Jesus unterwegs waren, da haben sie unglaublich viel mit ihm erlebt. Das muss ja extrem beeindruckend gewesen sein, so nah an Jesus dran zu sein, bei ihrem großen Vorbild, ihr Meister, ihr Lehrer, der Held, derjenige, von dem sie alles erwartet und auch erhofft haben. Aber er hat sie immer wieder darauf hingewiesen, immer wieder, dass das Größte noch kommt, dass das Beste noch aussteht. Und er hat immer wieder davon gesprochen, dass da noch jemand kommen wird, nämlich der Heilige Geist und dass er sie füllen wird. Na? Jetzt. Sehr gut. Ja, und erfüllt. Das ist das Thema heute. Erfüllt. Und ich möchte jetzt davon sprechen, von dem, was der Heilige Geist an Auswirkungen hat. Und es ist nicht ganz einfach zu verstehen, was mit dem Heiligen Geist gemeint ist. Bernd hat eben, wie gesagt, eben auch schon so einen Erklärungsversuch gemacht, den ich auch ziemlich gut finde. Jesus hat das damals auch gemacht. Weil das nicht so einfach zu verstehen ist, hat er immer wieder, was mit dem Heiligen Geist gemeint ist, hat er immer wieder Beispiele gebracht. Und einer der ersten Stellen, wo er das gemacht hat, ist das, was wir jetzt hier sehen. Johannes 4, wo er der Frau am Brunnen begegnet. Er spricht mit ihr am Brunnen unter anderem über Wasser. Und nutzt das Bild, das Wasser dort vor Ort, um das zu erklären. Und da steht Johannes 4, 13 bis 14. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Also das Wasser aus dem Brunnen dort. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Ich glaube, das Bild ist klar, das haben wir schon öfter, glaube ich, gehört. Also hier normales Wasser, ne? Wenn wir das haben und sind durstig, dann brauchen wir das. Ne? Dann müssen wir es trinken. Wenn wir längere Zeit nicht trinken, weiß ich nicht, ich glaube, du weißt es am ehesten, Matthias, als Arzt, ich glaube 3 Tage, dann ist Feierabend, oder? Ein bisschen länger, ja. Aber irgendwann ist Schluss, das geht relativ schnell. Also, wenn wir Durst haben, dann trinken wir das. Gut. Und das ist erfrischend, ja. Tut gut. Und wenn ich jetzt zu viel trinken würde, müsste ich irgendwann auf Toilette. Frauen vielleicht eher, keine Ahnung. Aber trotzdem, nach einer Weile bin ich dann wieder durstig. Ganz normal. Aber das Wasser, von dem Jesus hier spricht, das ist was ganz anderes. Das brauche ich nicht immer wieder zuführen. Wenn wir es trinken, dann sind wir nur nicht mehr durstig, sondern das Wasser wird zu einer nie versiegenden, sprudelnden Quelle. Das sagt er hier. Also erstmal für uns selber, für unser Inneres. Also da ist etwas in mir drin auf einmal entstanden. Das wird nicht nur von außen zugeführt, nein, das kommt auf einmal von innen. Also ganz komisch. Das ist eine neue geistliche Realität. So, der Geist Gottes, den er uns gibt, der ist so wie Wasser lebensnotwendig für uns. Wir bekommen ihn von ihm, aber wir müssen dann nicht immer wieder losrennen und bei ihm neues Wasser holen. Also es ist eine ewige Quelle, es wird zu einer ewigen Quelle für uns, die bis ins ewige Leben hineinsprudelt. Und das wird eine Quelle sein, die, ja, die letztlich Liebe ist. Eine Quelle, die Frieden schenkt, eine Quelle der Freude, Kraft, Weisheit. Also mit anderen Worten, ja, was Jesus selber sagt, der Geist Gottes, Gott selbst, wird in dir drin sein. Also alles, was Gott selber ist, wird in dir sprudeln. Und das ist echt ein unglaubliches Wunder, dass Gott in uns ist und unsere Bedürfnisse stillen möchte, ohne dass wir ständig Nachschub brauchen. Ist ja bei uns vielleicht so, weiß nicht, wie es bei euch ist, dass wir mal was ganz Besonderes erlebt haben, jetzt gerade heute, wie gesagt, Bundesjugendtreffen. Die Jugendlichen erleben da bestimmt jetzt ganz tolle Sachen. Ich freue mich da total für die. Vielleicht haben wir die auch nicht erlebt, aber und wollen gerne etwas erleben. Und deswegen meinen wir, wir brauchen wieder den Kick. Also wir müssen wieder sowas erleben. Ja? Wie gesagt, so eine besondere Veranstaltung, so eine Konferenz, wo wir so richtig gemerkt haben, Gott ist mir nah. Ja? Und dann meinen wir, das will ich wieder haben. Ja? Und ich setze alles dran, diesen Kick wieder zu kriegen. Und versuchen das und vergessen dabei, dass wir, ja, dass Gott doch eigentlich schon in uns lebt und es nichts mehr gibt, was wir zusätzlich von außen zuführen müssen. Da ist schon diese Quelle, diese Liebe Gottes, seine Kraft, seine Erkenntnis auch in uns. Will wieder nicht. Was sind die Punkte, was sind die Themen, die Dinge, die uns der Heilige Geist schenkt? Da möchte ich auf mehrere Dinge eingehen, was der Heilige Geist in uns bewirkt, unser Inneres. Wer ist Jesus? Das ist Erkenntnis. Wir erkennen, wer Jesus ist. Was heißt denn das konkret? Um welche Erkenntnis geht es da? Also erstens, Gott öffnet uns die Augen für ihn, für Jesus selbst, wie er tatsächlich ist. Und was sehen wir da? Da sehen wir wirklich Jesus, den Gekreuzigten. Wir sehen in ihm nicht mehr den Versager vielleicht, wie wir es vorher gesehen haben, der irgendwie versagt hat und am Kreuz gestorben ist, sondern nein, wir sehen den Erlöser. Wir erkennen in Jesus, den Gekreuzigten, den Erlöser, der für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Wen sehen wir noch? Wir sehen Jesus, den Auferstandenen. Wenn das wirkt der Heilige Geist in uns, wir begreifen die ganze Bedeutung, dass er wirklich lebt und wirkt in uns. Auch wenn er jetzt nicht mehr da ist. Und ein Beispiel dafür, diese plötzliche Erkenntnis, ist ein gutes Beispiel dafür ist der Saulus. Der war ja komplett blind für Jesus. Der hat sogar seine Nachfolger gnadenlos verfolgt damals. Und dann war er wieder auf so einer Reise und hat sie verfolgt und dann kommt auf einmal wird er geschlagen, wird blind und dann kommt der Heilige Geist auf ihn. Er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann wird in der Bibel berichtet, an der Stelle in Apostelgeschichte, im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen, stand auf, ließ sich taufen und gleich nach der Taufe begann er zu predigen und zu verkündigen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Hä? Wie geht denn das auf einmal so schnell? Der war doch völlig, völlig gegen ihn vorher. Also das kann nur der Heilige Geist bewirkt haben. Diese komplette Kehrtwende. Also wir erkennen, wer Jesus ist. Der nächste Punkt. Ja, wir erkennen seinen Willen. Was will Gott eigentlich für mich? Leider sind wir Menschen oft total taub für das, was Gott uns zu sagen hat. Das betraf damals die Menschen zu Jesu Zeiten. Da waren, genauso wie heute, waren da vielleicht viele religiös. Darum haben sie auch an den Festen mitgemacht und haben wahrscheinlich auch die meisten jüdischen Regeln befolgt. Und trotzdem haben sie nicht gehört auf das Wort Gottes und auch nicht auf das Wort, was Jesus ihnen damals verkündet hat. Wir haben, glaube ich, von Natur aus keine Antenne für Gottes Reden. Wir kapieren das einfach nicht. Wir kapieren nicht das, was in der Bibel steht. Und wie gesagt, das betrifft, denke ich, auch gerade uns heute, gerade in unserer modernen Welt. Vielleicht mag der eine oder andere noch religiös sein, aber das nimmt ja auch immer mehr ab. Und wir verstehen aber trotzdem, oder noch mehr, immer mehr, das Reden Gottes nicht. Wenn wir die Bibel lesen, wenn Menschen heute die Bibel lesen, für diesen Buch mit 7 Siegeln, totaler Blödsinn irgendwie. Wir sind einfach taub für das Reden Gottes. Und der Heilige Geist, er ist derjenige, der unsere Ohren wirklich öffnet, dass wir ihn verstehen können. Er hat damals zu Pfingsten diesen vielen Menschen die Ohren geöffnet, dass sie ihn wirklich erkennen konnten. Und das hat er seit Pfingsten immer wieder gemacht. Weiter. Er öffnet den Menschen die Ohren. Und uns hat er die Ohren geöffnet, die wir uns Christen, die wir uns als ihm angehörig fühlen, die sagen, er ist mein Herr und Heiland. Vielleicht haben wir früher mal das Wort Gottes gehört und es ließ uns total kalt, wir haben es nicht verstanden. Und plötzlich haben wir es gehört und auf einmal hat es Klick gemacht und wir haben gesagt, ja, jetzt verstehe ich es auf einmal. Ich verstehe, was da drin steht. Ich verstehe die Bedeutung. Und das ist ein Wunder, das Gott bewirkt. Ja, also durch den Heiligen Geist können wir erst das Wort Gottes, seinen Willen wirklich verstehen und sein Wort wirklich verstehen. Also das, was Gott in der Bibel beschreibt, was er für die Welt getan hat. Was will Gott für mich? Und ein drittes, ein neues Herz. Es geht um mein Inneres noch. Leben für ihn. Gottes Geist öffnet unser Herz, gibt uns ein neues Herz. Und in der Bibel steht auch in der Apostelgeschichte, und als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz, also als sie das Evangelium hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie fragten, was sollen wir tun? Die nun seine Worte annahmen, ließen sich taufen. Die haben das gehört und haben das gespürt. Das ging ihnen ins Herz rein. Und sie haben gesagt, wir wollen umkehren. Wir wollen dein Wort annehmen. Und ja, wenn wir schauen, wie verschlossen ist oft das menschliche Herz Jesus gegenüber. Da geht nichts. Das war zu Jesus' Zeiten so. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die ja eigentlich religiös sind, die haben ganz gewissenhaft die Regeln befolgt. Das waren eigentlich die gewissenhaftesten, die damals am besten die Regeln befolgt hat, wenn man so will. Ja? Die waren so die Top Ten sozusagen. Doch die kannten keine Barmherzigkeit, waren gesetzlich, haben nichts anderes geduldet. Oder auch das Volk, die vielen Menschen, die Jesus gegenüber gleichgültig waren, die nicht auf ihn gehört haben. Ja, und auch heute, das menschliche Herz ist stolz. Zum Beispiel Aussage, ich lasse mir nichts schenken, habe ich gar nicht nötig. Bin eigentlich gut genug. Es ist hart, mir wurde auch nichts geschenkt, also warum soll ich jemandem anderen jetzt helfen? Egoistisch, lieblos, ablehnend. Das steckt irgendwie in uns drin. Und da ist die Frage, wie kann so ein Herz erreicht werden? Durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist schenkt wirklich ein neues Herz. Er öffnet diese harten Herzen. Und das ist an Pfingsten deutlich geworden. Da öffnet der Heilige Geist immer wieder das harte menschliche Herz. Und zwar genau dann, wenn wir auf ihn hören, wenn Menschen in der Vollmacht von Jesus Christus sprechen, dann öffnet sich das Herz. Und dann fragen wir, was muss ich tun, um gerettet zu werden? so. Das war das Innere, was der Heilige Geist ändert. Er füllt unser Äußeres. Also neben der inneren Veränderung gibt es auch eine äußere Veränderung. Es ändert sich nicht nur unser Herz, unsere Einstellung, unser Verständnis. Nein, der Heilige Geist füllt uns, dass man es uns ansehen kann und dass es sichtbare Auswirkungen nach außen hat. Und das Bild, was Jesus bei der Frau am Brunnen gebraucht hat, das nimmt er später nochmal auf. Das sehen wir hier nochmal. So ein ähnliches Bild. Hier in Johannes 7. Dieses Mal nicht im seelsorgerlichen Gespräch zu einer einzelnen Person, sondern, das hat er gesprochen, zu einer großen Menschenmenge. Da tritt er vor die Leute und sagt Folgendes. Also am letzten Tag, dem Höhepunkt der Festwoche, trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und rief laut: Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von seinem Inneren wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie ein starker Strom. Damit meinte er den Heiligen Geist, den alle bekommen würden, die an Jesus glauben. Ja, lebensspendendes Wasser, wie ein starker Strom, wird von dem ausgehen, der den Heiligen Geist bekommt. Und das ist sichtbar nach außen. Das kann man nicht für sich selber behalten. Das hat Auswirkungen nach außen. Und er redet hier von Strömen lebendigen Wassers. Er sagt nicht, naja, das werdet ihr irgendwie schaffen als Christen, so, ja, so als Christen in der Welt und so irgendwie so ein Rinnsal kommt da hervor. Ja, so hin und wieder, vielleicht sonntags, wenn wir im Gottesdienst sind und so ein bisschen kann man vielleicht den Alltag reinretten. Nein, überhaupt nicht. Er sagt was ganz anderes. Ihr seid ein Quellort, erst einmal für euch selber, das ist der interne Teil, aber jedes Bedürfnis der Seele wird einmal gestillt durch den Heiligen Geist, aber da ist viel mehr. Das fließt über. Das fließt über. Dass diese Liebe Gottes zu deinen Nachbarn fließt, zu deinen und auch meinen Arbeitskollegen, zur Familie, dein ganzes Umfeld wird die Auswirkungen spüren. Dieses Kraftfeld Gottes, das verändert nicht nur dich selber, sondern durch dich können Dinge geschehen und sich verändern. Und das ist die Realität mit Jesus, wenn es heißt, an Jesus zu glauben und mit ihm wirklich zu leben. Wir empfangen Gott selber in uns und sind plötzlich ein Quellort für andere. Und das heißt jetzt auch nicht, ja, dass ich verausgabe mich jetzt bis zum geht nicht mehr und bleibe irgendwie dann Burnout-mäßig zurück und bin völlig fertig, ja, sondern ich bleibe selber gefüllt. Das sagt uns Gott zu. Wir sind ein Quellort, da kommt immer wieder Neues nach. Ich brauche eigentlich nur von meinem Überfluss abgeben, was ich selber empfangen habe. Ich muss es nicht selber produzieren. Und jetzt, woran kann man das erkennen? Das Erste, wir sind sozusagen sein Mund. Gottes Geist öffnet unseren Mund. In der Pfingstgeschichte, wo der Heilige Geist damals auf die Menschen kam, da heißt es, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Und der Petrus, da ist noch ein Stück im Hals, Petrus erhob seine Stimme und redete zu ihnen, lasst meine Worte zu euren Ohren einkehren. Unser Mund zu öffnen, fällt uns eigentlich super schwer. Ja? Also über unseren Glauben an Gott zu reden, war bei Petrus auch nicht anders. Also wenn wir da mal schauen, als Jesus gefangen genommen wurde, wie er reagiert hat, vorher hat er den Mund vollgenommen und gesagt, ich bin bereit, mit dir zu sterben. Und dann, als es ernst wurde an diesem Abend, da war absolut Feierabend. Da war er der Angsthase persönlich. Und noch schlimmer, er war nicht nur einfach still, nein, er hat sogar noch gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wen du meinst, ich kenne den Typen da hinten überhaupt nicht. Lass mich zufrieden. Und naja, geht es uns nicht auch ein bisschen so, dass wir den Mund nicht aufbekommen in der Arbeit und anderswo? Vielleicht wissen wir ganz genau hier an dieser Stelle, sollte ich eigentlich reden? Das sagt mir im Grunde eine innere Stimme. jetzt ist es dran. Und vielleicht halte ich mich zurück. Vielleicht passiert uns auch so etwas Ähnliches wie dem Petrus damals. Und wir stehen nicht zu Jesus und bekennen uns eben nicht zu ihm. Und da will der Heilige Geist uns den Mund öffnen. Und Gott möchte durch uns sprechen. Wir sind die Werkzeuge. Wenn wir es nicht tun, macht es keiner. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt er. Und er sagt nicht ihr, ich bitte euch, seid meine Zeugen, tut es einfach, sondern nein, ihr sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist letztlich eine Prophetie. Und seit Pfingsten will der Heilige Geist immer wieder durch uns reden. Die Frage ist, erfüllt wirklich der Heilige Geist unser Herz und lassen wir das zu? Lassen wir uns dazu bewegen, Mund aufzukriegen, Gottes Taten, die wir selber erlebt haben, wirklich zu bezeugen. So, und der zweite Punkt. Mund hatten wir gerade. Hände kommen jetzt noch dran. Wir sind seine Hände. In der ersten Gemeinde in der Apostelgeschichte heißt es, sie verkauften Güter und Habe und teilten unter allen aus, je nachdem es einer nötig hatte. Unglaublich. Also finde ich, wenn ich jetzt im Nachhinein noch drüber nachdenke, ja, und das wirklich mal überlege, was die gemacht haben, die haben im Grunde Kommunismus gelebt. Also die haben zusammengelebt und wenn jemand was brauchte, haben die dem einfach abgegeben. Also, weiß nicht, wir können uns das nicht so richtig vorstellen, wie das gewesen ist. Es war absolut außergewöhnlich. Eine unglaubliche Hilfsbereitschaft. Ja, und wie ist es heute? Wir halten so gerne an unserem Besitz und ja, unserem Geld fest. Ja, wir geben was ab, aber schon sehr kontrolliert. Ja. Aber das war auch damals schon so, ja. Da gibt es eine Geschichte von dem jungen reichen Mann, der Jesus trifft, ja, und ihn fragt, was er denn tun müsse, um das ewige Leben zu bekommen. Schon relativ, denkt, passt schon irgendwie, ja. Und dann ist ein längeres Gespräch und Jesus kommt dann letztlich an den entscheidenden Punkt, an den entscheidenden wunden Punkt bei diesem Mann. Verkaufe, was du hast und gib es den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und was hat der junge Mann getan? Ging traurig fort, denn er hatte viel Geld. Wie würden wir handeln? Wie wichtig ist uns Besitz und Geld, Reichtum, Wohlstand? Hört bei uns auch der Spaß beim Geldbeutel auf? Es geht nicht nur um Geldbeutel, es geht auch um andere Dinge, die uns wichtig sind. Haben wir die Not anderer im Blick? Und auch da, der Heilige Geist macht uns auch da frei, seine Hände zu sein und wirklich für ihn zu geben. Ja. Er mag nicht. Jetzt mag er. Und jetzt kommen wir zu der Bibelstelle, die wir am Anfang gelesen haben. Erfüllt Gottes Verheißung. Auch hier spricht Jesus über den Heiligen Geist, den er senden wird. Gottes Verheißung. Ich lese nochmal den ersten Teil des Textes, die Verse 4 bis 8. Da steht: Ich sage euch das, damit ihr euch später daran erinnert und nicht überrascht seid, wenn dies alles eintrifft. Bisher war es nicht nötig, davon zu reden, weil ich ja bei euch war. Jetzt aber gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe, denn ihr seid voller Trauer über meine Worte. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ja, wir Menschen haben so viele Wünsche. Wir wollen und brauchen, wer weiß was alles, ja. Also wenn man auf der Straße fragt, welche Wünsche die Leute haben, dann kommt ganz oft irgendwie eigenes Haus, tolles Auto, Segeljacht, Gesundheit, Frau und Kinder, Anerkennung, Erfolg im Beruf und ganz, ganz vieles mehr. Gesundheit natürlich auch, gerade dann, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Und ich denke, die Jünger hatten auch diese Wünsche damals. Und wir haben ja schon am Anfang gehört, dass sie mit Jesus, ihrem Meister, ihrem Lehrer, ihrem großen Vorbild, durch dick und dünn gegangen sind, ganz viele Erwartungen und Hoffnungen hatten. Und nun kommt Jesus und sagt ihnen, ich gehe zu dem, der mich gesandt hat. Ich denke mal, das ist ein totaler Schock für die Jünger damals. Was, der wollte doch immer bei uns bleiben. Jetzt haut er einfach ab. Steht ja auch da, sie sind noch nicht mal in der Lage zu fragen, wohin genau er denn eigentlich gehen wird. So groß ist ihre Bestürzung und Trauer damals. Und dann sagt Jesus, es ist besser für euch, wenn ich gehe. Also das ist doch ein irrer Satz jetzt, oder? Es ist besser für euch, wenn ich gehe? Will er sich jetzt verdünnisieren? Ist das jetzt irgendeine blöde Ausrede von ihm? Ist ihm das hier zu anstrengend? Mag er uns vielleicht nicht mehr und sucht sich irgendwie vielleicht andere Leute? Also jetzt sind wir irgendwie gelackmeiert hier, ja? Wie wollen wir das schaffen ohne ihn? Doch Jesus spricht weiter, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Ja, und dann spricht Jesus weiter, dass dieser Helfer ihnen die Augen öffnen wird. Für Sünde, für Gottes Gerechtigkeit und Gericht und für die Wahrheit Gottes. Er wird in ihnen sein. Und das ist letztlich die weitere Bedeutung von erfüllt. Erfüllt innen, erfüllt außen und die Verheißung letztlich erfüllt. Die Verheißung Jesus ist erfüllt. Gottes Verheißung von damals hat sich zu Pfingsten erfüllt. Aus der Trauer über den Verlust, Jesus ist weg, ist große Freude geworden. Aus Angst und Menschenfurcht, die die damals noch hatten, ist auf einmal Mut und Stärke geworden. Mut und Stärke, Jesus wirklich zu verstehen, ihn zu bekennen vor den Menschen und das Herz für ihn und auch für andere zu öffnen. Und Gott hat damals wirklich Wort gehalten. Er hat erfüllt, was er versprochen hat. Und jetzt kommen wir zur Zusammenfassung. Zeit ist ziemlich fortgeschritten, sehe ich gerade. Erfüllt. Das war das Thema der Predigt. Unser Inneres ist erfüllt durch den Heiligen Geist, den Jesus uns zu Pfingsten geschickt hat, wird unser Inneres erfüllt durch ihn, durch sein Wesen. Wir erkennen, wer ist Jesus? Was will Gott für mich? Und wir öffnen in unser Herz, dass wir offen sind für ihn und für die Not anderer. Und zweitens, erfüllt unser Äußeres. Unser Äußeres wird durch ihn verändert. Andere merken den Unterschied. Wir werden sein Mund, also wir geben Zeugnis, wir reden von ihm. Wir werden seine Hände, das heißt, wir helfen. Und letztens, drittens, erfüllt, Gottes Verheißung ist erfüllt. Also was er seinen Jüngern damals versprochen hat, das hat er eingehalten. Er ist nicht fort, er ist in uns. Und das können wir alle, die wir heute Morgen hier sitzen, erleben. Jesus möchte in uns leben. Und in Offenbarung steht, wenn ihr heute seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Also wenn du persönlich heute Morgen merkst, ey, ich möchte diese Kraft, das, was ich jetzt davon gehört habe, ich möchte die auch spüren. Ich möchte Jesus ganz und gar vertrauen und für ihn da sein. Dann lade ich dich wirklich dazu ein, ihm das zu sagen. Sag ihm das. Der stößt niemanden weg. Er nimmt dich voller Liebe an. Amen. Ich möchte noch für uns beten und bitte euch, dazu aufzustehen. Ja, danke, Herr, dass du uns kennst. Ja, danke, dass du deinen Heiligen Geist geschickt hast, dass wir nicht mehr allein sind. Du bist immer bei uns, in uns. Wir bekommen deine Weisheit, Kraft und Einsicht. Und du möchtest uns zu Menschen machen, die dir ähnlich sind. Herr, du weißt auch, wo wir gerade stehen, wenn wir noch nicht vertrauen können, dann möchten wir dich bitten, sende uns deinen Heiligen Geist und hilf unserem Glauben. Sende uns deinen Heiligen Geist, um zur Erkenntnis deiner Wahrheit zu kommen. Herr, bitte hilf uns, dir zu vertrauen. Zeig uns, was es heißt, dir nachzufolgen. Herr, und falls wir das schon mal getan haben und den Eindruck haben, es ist noch mal dran, dann lass uns dir ganz neu Ja sagen. Lass uns dir ganz neu nachfolgen und lass uns den Heiligen Geist wirklich in unser Herz einladen. Lass ihn dem Heiligen Geist Raum geben. Herr, wir trauen auf dich. Du bist unser Gott. Amen.